Ich grüße euch alle sehr herzlich an diesem Vormittag. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung hierher. Aus Stuttgart bin ich gestern angereist, also ein Schwabe trifft die Bayern. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem mit meiner Sprache zurecht. Ich werde mir auf jeden Fall die größte Mühe geben. Mein Name wurde schon genannt, Tobias Köhler. Ganz kurz zu meiner Person, ich bin verheiratet. Wir haben 3 Kinder. Der Älteste, der wird jetzt im März 3 Jahre alt. Dann kommen noch die Zwillinge, die sind jetzt knapp ein Jahr. Ich war selbst mal Kurzzeit Missionar, habe selbst mal einen Einsatz gemacht in Afrika, in Sambia. Da für knapp über ein Jahr gelebt und gearbeitet und während dieser Zeit so meine persönliche Berufung erfahren. Irgendwas solltest du mal mit Mission zu tun haben. Ich hatte immer schon ein Anliegen auch für junge Menschen, für junge Leute. Und so hat Gott geführt in den folgenden Jahren, dass eine Berufung kam aus Stuttgart, dass ich doch nach Stuttgart kommen sollte, um bei Coworkers International mitzuarbeiten, um dort vor allem mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und die zuzurüsten, vorzubereiten für einen Einsatz in der weltweiten Mission. So kam Johanna, ich habe nochmal nachgeschaut, vor fast einem Jahr zu uns nach Stuttgart. Da hat sie gerade dieses Gespräch schon angekündigt. Uns ist es wichtig, eben unsere Mitarbeiter auch so ein Stück kennenzulernen. So kam sie und wir konnten einfach von ihr hören, von ihrem Anliegen auch hören, was sie begeistert, was sie bewegt im Hinblick, einen Einsatz zu machen. Es hat sich dann, gab einige Überlegungen, wo könnte es denn hingehen. Tansania hat sich herausgestellt, dass das ihr Platz sein soll, dass es da hingehen soll. Und heute stehen wir hier, heute feiern wir Gottesdienst, um Johanna zu verabschieden, hinaus nach Tansania. Ich freue mich, dass ich das mit Ihnen gemeinsam tun darf. Ich möchte gerne in der Predigt heute auf der einen Seite die Johanna ermutigen, auf der anderen Seite aber auch uns, euch als Gemeinde. Ich habe dafür einen Predigttext aus 1. Petrus 4 ausgewählt, da die Verse 7 bis 11. Ich lese uns aus 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand rede, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gebet, Liebe, Dienen. 3 Schwerpunkte, die ich dieser Predigt zugrunde legen möchte. Als Überschrift: Mission belebt die Gemeinde. Mission belebt die Gemeinde durch Gebet, durch Liebe, durch Dienen. Petrus führt uns hier vor Augen, wohin es mit unserem Leben geht. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Was für ein Einstieg in eine Predigt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wir haben soeben gehört, es finden demnächst Freizeiten statt. Manch einer hat vielleicht sogar schon Pläne im Hinblick auf den Sommer. Man möchte einen Urlaub machen, man möchte in Urlaub gehen. Und man freut sich darauf monatelang. Man fiebert dem vielleicht auch so ein Stück entgegen. Endlich kommt Urlaub. Und dann ist er da, diese Freizeit oder dieser Urlaub. Und dann geht es so schnell. 1-2 Wochen, die gehen ganz schnell vorüber. Und dann ist es schon wieder vorbei. Und so denke ich, ist das auch mit unserem Leben, dass wir merken, es gibt eine Begrenzung. So ein Urlaub ist begrenzt. Und auch unser Leben ist begrenzt. Und deshalb möchte uns Petrus hier aufrütteln, er möchte uns wachrütteln. Er ruft uns zu, ihr lieben Christen, liebe Gemeinde, lebt euer Leben im Ausblick auf die Wiederkunft Jesu Christi. Die Devise heißt, konzentriert euch auf das Wesentliche. Konzentriert euch auf Jesus Christus. Und dann denke ich, wie oft sind wir mit so viel anderem beschäftigt? Wie oft haben wir so viel anderes zu tun? Wie oft trachten wir nach was ganz anderem als nach einem Zeugnis für Jesus? Da ist uns vielleicht die Karriereleiter so sehr viel wichtiger. Oder da gibt es so viele andere tolle Vergnügungen und Verführungen in dieser Welt. Die bieten uns so viel mehr als so ein Dienst für Jesus. Und doch rüttelt uns Petrus auf, er fordert uns auf, dass wir ein Leben leben, das Jesus widerspiegelt. Dass unser Leben zeigt, diese Frau, sie ist eine Dienerin Christi. Oder dieser Mann, der ist ein Diener Christi. Deshalb soll auch in unserem Leben gelten, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Man kann auch sagen, habt Verstand, habt es im Blick, es geht auf das Ende zu. Es geht darum, dass wir unsere Augen, unsere Herzenshaltung auf Jesus ausrichten und nicht auf das Vergängliche, nicht auf die Verführungen dieser Welt. Es gibt einen bekannten Buchtitel, manche kennen ihn vielleicht, der heißt Nach dem Amen bete weiter. Wir sollen durch das Gebet den ganzen Tag über mit Gott verbunden bleiben. Denn das bewahrt uns davor, den Blick auf das Wesentliche, den Blick auf Jesus zu verlieren. Was passiert denn, wenn ich bete? Wenn ich bete, dann kann ich mit Gott mein ganzes Leben durchsprechen. Dann kann ich von Kopf bis Fuß die großen Dinge, die kleinen Dinge, die kann ich Gott abgeben, ihm bringen. Wenn ich bete, dann beginne ich, dass ich mein Leben auf Gottes Wille ausrichte. Und dass ich plötzlich merke, wie diese innere Ausrichtung etwas verändert. Plötzlich habe ich ganz andere Prioritäten im Leben. Ich merke, Gott, der hat ja tatsächlich etwas mit mir vor. Gott ist durch mich am Werk. Ich habe mich mit Marianne unterhalten. Marianne ist eine Mit-40erin und sie war mit Coworkers in einem Jahreseinsatz. Und sie kam von diesem Einsatz zurück und berichtete mir, wie sich ihr Leben verändert hat. Und dann sage ich, was ist denn geschehen? Und dann sagt sie, weißt du, in dieser Zeit im Ausland, da ist mir diese Beziehung zu Jesus wieder ganz neu wichtig geworden. Und es ist mir wichtig geworden, diese Beziehung intensiv zu leben. Dass ich meine stille Zeit mache, dass ich in der Bibel forsche, dass ich bei einem Bibelmarathon teilnehme. Dass ich mich auf Gott ausrichte und dass ich Gott gehorsamer bin. Und dann sagt sie, es war nicht nur während meinem Einsatz so, sondern ist auch jetzt hier in meinem Alltagsleben in Deutschland so, dass ich Gott erfahre und Gott erlebe, weil ich merke, wie Gott mich zur rechten Zeit zu seiner Ehre gebrauchen möchte. Inzwischen ist die Marianne wieder im Ausland. Sie hat eine Berufung erfahren und sie ist diesem Willen Gottes gefolgt, Langzeit in die Mission zu gehen, für einen mehrjährigen Einsatz. Und ich denke, das hing damit zusammen, ganz bestimmt, dass sie im Gebet nach dem Willen Gottes gesucht hat und ihm auch gehorsam war, hinauszugehen. Gebet belebt also unser Leben. Es hat einen belebenden Charakter für uns ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Weil wir dann, wenn wir uns zum Gebet versammeln, in Gebetskreisen, in Zweierschaften, weil wir dann zusammenkommen und gemeinsam vor Gott im Dank und in der Fürbitte einstehen. Wie schön, wenn es so einen Gebetskreis gibt, oder wie schön, wenn man eine Gebetspatenschaft hat, wie schön, wenn ihr als Gemeinde für die Johanna betet. Es ist so oft, dass unsere Mitarbeiter uns schreiben oder in einem Telefonat mitteilen, in einem Gespräch, Wir haben gespürt, dass ihr für uns gebetet habt. Gebet bewirkt etwas. Vielen Dank für euer Mitbeten während diesem Einsatz. Wenn ihr diese Gebetskarten von Johanna mitnehmt, wenn ihr diese Rundbriefe, die sie schreiben, wird lest, dort wird sie auch ganz konkret Gebetsanliegen formulieren. Und so wird dieser Einsatz von Johanna auch ein Stück belebend für euch hoffentlich, weil sie euch mehr mit hineinnehmen kann in ihr Erleben dort vor Ort, in dem, was sie bewegt und auch in dem, was Gott dort bewegt. Und so seid ihr Anteil an diesem Einsatz von Johanna. Gebet belebt also uns einmal ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, weil wir gemeinsam einen weltweiten Dienst mittragen können. Und dann zum Zweiten, die Liebe, die belebt. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Heutzutage wird ja überall von der Liebe gesprochen. In der Werbung, in Illustrierten, in Filmen. Es heißt überall, ich liebe dich. Und dabei denkt der Mensch eigentlich nur an sich ganz persönlich. Petrus spricht hier im Text von der wahren Liebe. Einer Liebe, die nicht aufhört. Jesu Liebe, die wir in uns haben und die wirklich ununterbrochen weitergeht. Wenn ich diese Jesusliebe habe, wenn ich diese Ausrichtung auf Jesus habe, dann merke ich, wie mein Leben reich erfüllt wird. Und diese Liebe, die soll in unserem weltweiten Gemeindeumfeld immer an erster Stelle stehen. Alles andere ist dem nachgeordnet. Das beschreibt uns Paulus, wenn wir in den ersten Korintherbrief dort ins Kapitel 13 schauen, ab Vers 14. Liebe ist ein Zeugnis nach außen. Es wird wahrgenommen, wie wir untereinander umgehen, wie wir miteinander umgehen. Und das ist so schön, wenn man hier in diese Gemeinderäume kommt und einem mit offenen Armen begegnet, wie mir das vorher geschehen ist, als ich hereingekommen bin und Leute auf mich zugekommen sind und sagten, hallo, ich bin der und schön, dass du da bist. Da spürt man was, das ist ein Zeugnis, diese Liebe, die einem da entgegenkommt. Ich glaube nicht, dass zu lieben bedeutet, dass man irgendwelche Dinge unter den Teppich kehrt, dass man über Missstände nicht redet oder über Sünde. Ganz bestimmt nicht. Brüderliche Liebe, die redet die Missstände, die Sünde deutlich an. Sie hilft dann aber auch wieder demjenigen, der gefallen ist, dem Bruder, der Schwester, wieder aufzustehen. Zu lieben, das bedeutet, dass man füreinander ein Herz hat, dass man füreinander da ist, dass man dem anderen zeigt, ich bin nicht besser als du, sondern ich nehme dich an, so wie du bist. Für uns als Coworkers International, für uns als Missionswerke ist dieser Satz Gottes Liebe weltweit zu einer Überschrift geworden. Wir haben das lange bewegt. Was ist denn unser Antrieb? Warum machen wir diese Arbeit? Weil es uns darum geht, hinauszugehen, um diese Liebe Gottes, um diese Liebe Christi in die Welt zu tragen. Weil wir dort vor Ort mit den einheimischen Geschwistern über diese Liebe Jesu uns austauschen möchten und diese Liebe Jesu weitergeben möchten. Weil wir dort vor Ort mit den einheimischen Geschwistern zusammenleben möchten und auch zusammenarbeiten möchten. Das ist in so einem interkulturellen Kontext nicht immer so einfach. Das können Sie mir glauben. Da fällt es manchmal sogar schwer, den anderen zu lieben. Und doch wollen wir dem Auftrag nachkommen. Und doch möchte Johanna hinausgehen und diesem Auftrag nachgehen. Dass Menschen von Jesu Liebe hören. Es ist bewegend, wenn man diese Arbeit, in die Johanna gehen wird, ein bisschen kennenlernt. Die Gründerin der Arbeit, die Angelika Wohlenberg, ist inzwischen seit 25 Jahren dort. Sie arbeitet unter den Maasai und sie berichtet immer wieder von dem, was dort vor Ort geschieht. Und es ist interessant, dass auch unsere Mitarbeiter uns immer wieder mit hineinnehmen in ihre Erfahrungen, in ihre Erlebnisse. Und ich wünsche es dir, Johanna, dass du auch solche Erfahrungen machen darfst. Die Maasai, das sind sehr hartgesonnene Männer, von sich überzeugt. Die haben eine Waffe in der Hand, die haben lange Haare. Und es ist dort noch an der Tagesordnung, dass es eben kriegerische Auseinandersetzungen gibt, dass es Vergewaltigungen gibt, dass junge Frauen vergewaltigt werden, weil die eben freiwillig sind. Es ist schwierig für die Ehefrauen, die es dann auch noch gibt, weil die Männer sich gar nicht drum kümmern. Die äußeren Umstände der Menschen sind widerwärtig und schwierig. Und dann kommt diese Angelika Wohlenberg und ihre Mitarbeiter dorthin und sie erzählen von Jesus und von diesem Evangelium und von dieser freimachenden Botschaft. Und plötzlich tritt eine Veränderung ein. Und das ist, was wir dann immer wieder in diesen Berichten hören. Wenn so ein Maasai das erkennt, dass Jesus die Wahrheit ist und sein Erretter sein möchte, und wenn so ein Maasai diesem Weg folgt, dann beginnt der Krieger seine Waffe abzulegen. Er schneidet sich die Haare ab als äußeres Kennzeichen, ich bin kein Krieger mehr, sondern ich bin jetzt überzeugter Christ. Und dann geht er nach Hause und kümmert sich um seine Familie. Und dann hat so ein Maasai plötzlich Rückenschmerzen, weil er seiner Frau hilft beim Kochen. Das sind so schwere Töpfe mit dem Maisbrei, sehr schwer zu rühren. Weil etwas geschieht, weil sich etwas verändert. Der Johanne ist ein Maasai und er hat kürzlich Folgendes geschrieben. Ich habe nur eine Frau und werde keine weitere heiraten. Normalerweise haben die Maasai mehrere Frauen. Ich habe 4 Töchter und keine wird beschnitten werden. Zu Hause werde ich manchmal verlacht und als Pantoffelheld bezeichnet, weil ich mich bei meiner Frau entschuldige und sie im Haushalt unterstütze. Wenn Gottes Liebe dorthin kommt zu diesen Maasai, dann verändert sich was. Und nicht nur äußerlich, sondern auch im Herzen. Gott ist weltweit am Werk. Und so möchte Gott auch bei uns, in unserem Herzen, am Werk sein. Und wenn ich dieser Liebe Jesu nachfolge, dann merke ich, wie diese Liebe mich belebt, weil sich meine Herzenseinstellung verändert. Und wie diese Liebe auch uns als Gemeinde belebt, weil sich unser Miteinander verändert. Und diese Liebe Jesu, die verändert weltweit eben Gemeinde, weil sie dort hineingetragen wird. Der Text, der gibt uns hier ein ganz praktisches Beispiel, was das denn heißt, zu lieben. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Klasse, wenn man das hört, schon im Vorfeld von so einem Gottesdienst. Man wird im Anschluss zum Mittagessen eingeladen. Da gibt es ein Gemeindeessen. Man sitzt zusammen und man hat noch Gemeinschaft. Wenn ich mich aber sonst in meinem Umfeld umschaue, dann treffe ich das leider viel zu selten an. Gastfreundschaft hat in unserem kulturellen Umfeld ja leider viel an Bedeutung verloren. Wenn Johanna in Tansania sein wird und wenn sie da mal hinausfährt zu den Burmas, dann wird sie merken, dass in diesen Kulturen Gastfreundschaft eine ganz andere Bedeutung hat. Sie wird sich vermutlich vor Einladungen gar nicht retten können und wird immer das traditionelle Essen dort bekommen und auch mal einer Ziege nagen, weil es das da eben gibt. Gastfreundschaft, ein Punkt, in dem Liebe ganz praktisch werden kann. Da zeige ich plötzlich meinen Mitmenschen, ich habe Zeit für dich. Ich will Anteil haben an deinem Leben. Ich will wissen, wie es dir geht. Die Jüngeren unter uns, die kennen diese modernen Kommunikationsmittel. Da gibt es beim Handy, das wird vielen von uns bekannt sein, das SMS. Wenn ich im Zug unterwegs bin und junge Leute um mich haben, die sind immer mit ihrem Handy beschäftigt und kommunizieren. Dann gibt es da noch das Facebook, StudiVZ, ICQ, Twitter. Es gibt da massig an Möglichkeiten für die junge Generation, um zu kommunizieren. Und doch ist mein Eindruck, es wird zwar immer mehr kommuniziert, aber immer oberflächlicher. Wir kommen gar nicht mehr in die Tiefe bei den Gesprächen. Und da ist doch so eine Essenseinladung eine tolle Möglichkeit, um Tiefgang zu bekommen, um wieder in Gespräche zu bekommen, wo man nicht nur über das, wie es mir gerade geht, spricht, sondern was bewegt dich, was beschäftigt dich, wo geht es dir auch geistlich? Ein offenes Ohr haben, die Älteren für die Jüngeren füreinander. Oder auch was für eine Chance, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die von Jesus noch gar nichts kennen, die noch nie von Jesus gehört haben oder die ihm noch nicht nachfolgen. Was für eine Chance da, Leute zu sich einzuladen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Ich möchte nochmal ein praktisches Beispiel machen. Ich möchte Sie mitnehmen nach China. Und Sie kennen oder ihr kennt dieses Projekt schon ein Stück weit durch die Maria, die da war. Wir haben uns gestern da nochmal drüber unterhalten und das bewegt mich immer mehr, wenn ich dieses Beispiel höre, was dort an dieser Universität passiert. Das ist eine Universität dort im Nordosten von China, circa 50 Kilometer weg von der nordkoreanischen Grenze. Und da ist einer unserer Single-Männer. Er arbeitet dort schon seit einigen Jahren. Und er hat sich also auf das Spaghetti-Kochen konzentriert. Er lädt immer die Studenten zum Spaghetti-Essen ein. Das ist schon so eine Tradition. Jetzt hat er kürzlich mal was anderes gekocht. Jetzt waren die Studenten enttäuscht. Die wollten Spaghetti haben. Also kocht er jetzt seitdem Spaghetti regelmäßig. Er muss es ja dann selbst auch immer essen. Also wenig Abwechslung in der Küche. Aber er hat viele Möglichkeiten, um allein durch dieses Spaghetti-Essen mit jungen Studenten ins Gespräch zu kommen, mit ihnen eine persönliche Beziehung aufzubauen. Gastfreundschaft, eine Möglichkeit, um Jesu Liebe weiterzugeben. Zwei Aspekte, die wir hatten. Einmal das Gebet und die Liebe. Nur noch das Dritte, im Vers 10 steht es, das Dienen. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wie jemand rede, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Dienen, das ist eine Begrifflichkeit, die in unserem kulturellen Kontext eigentlich eher negativ bewertet ist. Das möchte man ja gar nicht mehr so hören, dass man dient. Man möchte vielmehr selbst persönlich bedient werden. Und ich frage mich manchmal, können wir das überhaupt noch? Können wir überhaupt noch dienen? Dass wir bereit sind, unser Leben, unsere Kraft für andere einzusetzen? Ich denke, Jesus hat uns da wirklich ein großes Beispiel gegeben. Er kam als Verachteter. Er kam als Erniedrigter. Es ging ihm nicht um die Ehre von Menschen. Er hat dieses Leistungsdenken von Menschen ganz bewusst abgelehnt. Markus 10, Vers 45 schreibt er, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus kam in diese Welt als Knecht. Er kam als Sklave. Er hat den Minderwertigsten der Minderwertigen gedient. Deshalb wurde er gering, schwach, unansehnlich. Was heißt das? Was heißt das, ein Diener zu sein? Hier wird dieses griechische Wort Diakonia verwendet. Man könnte auch Diakonia übersetzen oder übersetzt man mit dem Begriff zu Tisch dienen. Da haben wir wieder diesen Link zur Gastfreundschaft. Zu Tisch dienen. Bei dieser Diakonia, da geht es rund. Da packt man mit an. Da macht man sich auch mal die Hände, die Füße schmutzig. Gutes Beispiel ist da die Gastronomie. Oder der Steward, wenn man im Flugzeug unterwegs ist. Johanna, du wirst es demnächst erleben, diesen Luxus haben. Da bist du im Flugzeug und da kommt der Steward oder die Stewardess. Und sie wird dich bedienen. Es wird dir darum gehen, dass es dir gut geht während dem Flug, dass du was zu trinken bekommst, dass du mal ein Menü serviert bekommst, vielleicht mal auch einen kleinen Snack zwischendurch. Es geht darum, dass dein Wohlfühlen, sich um dein Wohlfühlen zu kümmern, um dir, für dich da zu sein. Und es ist ganz interessant, ich habe die Johanna während unserem Kennenlernen mal nach ihrer Motivation gefragt. Was ist denn ihre Motivation, so einen Einsatz zu machen? Warum möchte sie jetzt nach ihrer Ausbildung, wo sie eigentlich berufliche Möglichkeiten hätte, sich hier in Deutschland auch einzusetzen, warum möchte sie hinausgehen, ausgerechnet jetzt? Und warum ein Missionseinsatz und kein Abenteuerurlaub oder so etwas? Und da hat sie gesagt, ich möchte Gott meine Zeit schenken. Und ich möchte meinen Beruf als Erzieherin in einem Kinderheim oder in einem Waisenheim einbringen. Ich möchte von und für Gott gebraucht werden. Stark. Zu sagen, ich möchte hinausgehen, um Gott zu dienen, um vor Gott da zu sein. Und Johanna, ich wünsche dir das für deinen Einsatz, dass du merkst, dass während diesem Dienst und in diesem Dienst, dass dein Leben immer noch intensiver und immer noch reicher wird. Und du merkst, wie Gott dich erfüllt und vollmacht trotz allem Dienst. Und dass du sagen kannst, zwar ich vielleicht dort, um zu dienen und ich habe mich eingebracht, aber ich wurde doch selbst reich beschenkt und gesegnet in dieser Zeit da. Das wünsche ich uns allen, das wünsche ich uns allen in unserem Dienst, dass wir diese Erfahrung machen, dass Gott unser Leben durch diesen Dienst reich machen will. Denn hier spricht Petrus das an, jeder hat Charismen, jeder hat Gnadengaben empfangen. Petrus nennt hier zwei Bereiche, das sind die einen, die eben in der Verkündigung stehen, die Gottes Wort weitergeben. Und da ist der andere Dienst, der praktische Dienst. Wir sind aufgefordert, gute Verwalter dieser Gaben zu sein. Jeder hat Gaben und jeder ist aufgefordert, ein guter Verwalter seiner Gaben zu sein. Und im Reich Gottes, in der Gemeinde Gottes, da gibt es für jeden eine Aufgabe. Da ist der eine, der in der Jugend aktiv ist, die anderen, die für die Gemeinderäume zuständig sind und putzen. Wieder jemand, der ein Auto hat und das zur Verfügung stellt, um Menschen abzuholen. Oder jemand, der einen Missionsgebetsabend organisiert. Oder der sagt, es gibt hier eine Möglichkeit, unter Ausländern in Deutschland tätig zu sein. Oder, wie das im Fall von Johanna ist, dass man sagt, mein Dienst, meine Gaben möchte ich in der weltweiten Mission einsetzen. Gott hat jedem von uns Gnadengaben, Charismen gegeben. Und jeder von uns ist dazu aufgefordert, diese Gaben als guter Verwalter einzusetzen. Und wir dürfen dabei wissen, wenn wir in diesem Dienst stehen, in der Gemeinde oder im weltweiten Missionseinsatz, dass wir in unseren Aufgaben, in unserem Dienst, wir dies nicht aus der eigenen Kraft heraus tun müssen. Wir dürfen das aus der Kraft Gottes heraus tun. Johanna, ich denke, auch dann, wenn es mal schwer wird, dann, wenn mal eine Krise kommt, wenn du vielleicht mal an sprachliche Barrieren stößt, wenn das Heimweh da ist, wenn du zu kämpfen hast mit der Situation vor Ort, dann darfst du immer wieder an diese Kraftquelle zurückkehren, immer wieder zu dieser Kraftquelle, Jesus Christus, er will dir dann die Kraft geben, die du brauchst. Es ist für uns immer wieder dran zu fragen, Herr, was hast du vor mit mir? Was möchtest du mit mir und mit meinem Leben? Sind wir bereit, uns ihm zur Verfügung zu stellen? Sind wir bereit, auch einen Schritt zu gehen, der dem gängigen Karrieredenken eigentlich widerspricht? Bin ich bereit, auch ein Opfer zu bringen, weil Gott etwas mit mir vorhat? Ist mir das noch bewusst, dass Menschen weltweit auf ewig verloren gehen, weil sie Jesus noch gar nicht kennen? Hier vor Ort oder dort in Tansania. Und ich darf das jetzt mal so zugespitzt formulieren, weil ich Missionsleiter bin. Sind wir noch bereit, auch darüber nachzudenken, einmal einen weltweiten Missionseinsatz zu machen? Ist das vielleicht unsere Berufung, hinauszugehen als Langzeitmissionar, um dort vor Ort den Menschen zu dienen? Sind wir bereit, darüber mal nachzudenken und ins Gebet zu gehen? Es werden weltweit Mitarbeiter gesucht. Es gibt mehrere tausend Stellen, die zurzeit ausgeschrieben sind und die offen sind, die Missionswerke gerne besetzen möchten mit ihren Mitarbeitern. Leute, die in die Verkündigung gehen, wieder andere, die als Gemeindegründer, als Bibellehrer tätig sind, Kinder- und Jugendarbeit machen. Oder wie das bei uns der Fall ist, wo man vornehmlich im praktischen Bereich tätig ist, dass man sagt, ich möchte mich in meinen Beruf hinausgehen und möchte dort in meinem Beruf vor Ort tätig sein. Gott ruft jeden von uns in einen Missionsdienst, sei das hier oder sei das irgendwo am Ende der Welt. Sind wir bereit, diesem Ruf zu folgen? Petrus betont zum Schluss dieses Bibelabschnittes, dass alles dazu eingesetzt wird, dass Christus verherrlicht wird durch unseren Dienst, durch unser Leben. Gott schenkt uns Gaben nicht zum Angeben, sondern dass wir sie ausgeben. Gott schenkt uns Gaben nicht zum Selbstlob, sondern dass wir damit Gott loben. Gott schenkt uns Gaben nicht zur Selbsterbauung, sondern zum weltweiten Gemeindebau. Bei allem, was wir tun, in unserem Leben, in unserer Haltung, geht es darum, dass wir Gott Ehre machen. Ich glaube, so ein Missionsdienst, der kann sehr belebend wirken. Einmal für mich ganz persönlich, aber dann auch für meine Gemeinde und eben für die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Deshalb lohnt es sich, anzupacken. Und da möchte ich euch Mut machen zu einem ganz bewussten Beten, Lieben und Dienen. Amen.